Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vinyl-Talk. Heute geht es um das Thema Kreativität, um das Thema Design. Und wir haben einen echten Experten hier. Er ist deutschlandweit unterwegs zu diesen beiden Themen. Er ist Professor für Design. Er lernt Kreativität, er lehrt Design Thinking. Er ist auf ziemlich vielen Aktivitäten unterwegs. Ich freue mich, dass er da ist. Professor Gunnar Spellmeier.
Ja, hallo.
Gunnar, herzlich willkommen, dass du da bist. Ich habe gerade schon gesagt, du bist Professor, du bist Designer, du bist Entrepreneurship-Förderer. Was ist dir eigentlich die liebste Rolle?
Die des Kreativen.
Die des Kreativen. Wir reden gleich ganz viel über Kreativität. Das Erste, was wir aber natürlich machen müssen, ist, darum heißt es ja hier Vinyl Talk, wir wollen über Vinyl dich ein bisschen kennenlernen. Und du bist ja ein Jahrgang 1964, da ist man definitiv noch mit Vinyl groß geworden.
Ja.
Da bist du nicht dran vorbeigekommen. Manchmal gibt es Gäste, die sagen, nee, Vinyl hatte ich eigentlich gar nicht mehr. Aber du musst eigentlich ein Vinyler sein. Erzähl uns, was ist deine erste Platte deines Lebens?
Ja, das war Deep Purple Made in Japan. Also die Platte hat mich deswegen so auch jahrelang noch begleitet, weil ich irgendwie doch eine schwierige Schulzeit hatte und irgendwie konnte ich da mal Druck ablassen.
Schwierige Schulzeit? Also warst du ein schwieriger Schüler? Oder so kreativer, der immer nur rumgemalt hat und so?
Ich habe immer rumgekritzelt und rumgemalt. Ich habe nicht verstanden, warum die Damen häkeln dürfen, aber ich nicht zeichnen darf.
Ja.
Also, irgendwie hat das doch geholfen, so ein bisschen Aggression abzubauen, würde ich mal sagen. Und ich fand dann auch diese, ich sag mal, Sessions zwischen Ritchie Blackmore und John Lord irgendwie ziemlich gut.
Ja.
Und als ich eigentlich damit begann, gab es eigentlich die Band schon gar nicht mehr so in dem Sinne, sondern es war dann schon irgendwie wieder out und ich bin da bewusst nicht mit dem Mainstream gegangen. Das habe ich irgendwie auch nie gemocht, dann auf die Züge aufzuspringen, auf die alle anderen so aufspringen.
Und hast du es zu einer richtigen Gitarre geschafft oder hast du eher Luftgitarre gespielt?
Nee, es war immer der Tennisschläger.
Ne? Ah, der Tennisschläger, der war natürlich gut. Der Holztennisschläger wahrscheinlich noch. Also so ein bisschen aus der Zeit. So, komm, jetzt reden wir mal über dein Lieblingsthema. Du hast gesagt, du bist ein Kreativer. Jetzt musst du uns erstmal aus deiner Perspektive sagen, was ist eigentlich Kreativität? Ist das ein Buzzword oder ist das ein Talent oder ist das eine Wissenschaft? Was ist das für dich?
Also es ist ein Buzzword, wenn man so will, aber eins mit doch verdammt viel Inhalt und auch einer großen Herausforderung in sich tragend. Darauf kommen wir bestimmt noch irgendwie. Andreas Reckwitz hat ja gesagt, wir leben in einer Zeit des Kreativitätsimperativs. Also man muss heute kreativ sein. Ich würde mir wünschen, wenn man das sein will und nicht muss. Kreativität ist für mich erstmal ein ganz untrennbarer Bestandteil des Denkens. Also jeder Mensch ist eigentlich kreativ. Wenn ich so in Situationen oder in Workshops frage, wer ist denn kreativ, dann melden sich manche gar nicht, das eigentlich gar nicht geht. Ich glaube, jeder ist kreativ. Manche sagen dann aber eben, dass die Lehrerin schon gesagt hat, im Handarbeiten sei man nicht so gut. Und dann wird sozusagen Kreativität eigentlich als eine Art Handarbeitsfähigkeit gedreht. Und das ist natürlich nicht richtig. Ne? Das ist die Fähigkeit, Dinge miteinander zu verknüpfen, die man so vielleicht nicht miteinander verknüpfen würde.
Muss man aufpassen, dass man nicht künstlerischen Anspruch daraus ableitet. Also richtig, dass man immer denkt, Kreative, das sind ja die Künstler, die an der Wand hängen. Das ist es definitiv nicht.
Nein, das ist es nicht. Also sicherlich, es gibt eine Nähe, weil der Künstler ja sozusagen schöpferisch unterwegs ist, der Designer auch, der Erfinder ist schöpferisch unterwegs und generiert etwas Neues. Aber letztendlich, wenn man die Bahn verpasst hat, muss man kreativ werden und sich überlegen, welche Alternativen habe ich jetzt. Und dann wird man Probe handeln, also man überlegt Taxi, zu Fuß gehen, Fahrrad fahren, also man wählt sozusagen alternative Verkehrsmittel. Die wenigsten kommen darauf, sich auf die Straße zu legen und warten, bis jemand als Retter auftritt und einen aufsammeln will, aber wäre ja auch mal eine Möglichkeit. Das wäre dann sehr kreativ.
Du begegnest ja vielen Menschen nochmal so ein bisschen zu deiner Tätigkeit. Also du bist Professor für Industrial Design, Entwurf und Entwurfspräsentation an der Hochschule in Hannover. Aber du bist ja halt auch wirklich Land auf, Land ab unterwegs. Auch zu einer Disziplin, die auch ein bisschen Buzzword geworden ist, Design Thinking. Du machst das bestimmt seit, weiß ich nicht, 10 Jahren oder irgendwie sowas so als Technik und als Methodik. Wenn du da so in diese Workshops gehst, was ist das denn, was dir am meisten immer begegnet? Ist das die Angst vor Kreativität oder vor Kreativsein? Oder ist es die Angst vor diesem Neuen, was man ja eigentlich versucht zu finden? Was ist das, warum das in Deutschland oder vielleicht in vielen Disziplinen nicht so richtig läuft mit dem Thema kreatives Denken?
Ja, also mir begegnen erstmal immer ja Menschen, und zwar Menschen, die so in ihrer eigenen Dynamik dann stecken. Und meistens ist es diese Dynamik, die Ihnen dann auch beim kreativen Denken im Wege steht. Also ich mag dieses Zitat, man kann nur kreativ sein, wenn man bereit ist, alle Sicherheiten fallen zu lassen. Und das heißt eben, man muss doch sehr souverän mit sich sein und seinen eigenen Typus gut integriert haben. Und dann mag das gelingen mit der Kreativität. Und das begegnet mir eben immer wieder neu, wie sehr doch auch eben Arbeitsplatz-Hierarchien den Menschen dann eigentlich einfangen und auch eingrenzen im Denken.
Und kann man denn Kreativität lernen? Oder ist das eine Fähigkeit, die man einfach nur aufbohren muss?
Ja, ich wollte sagen, wiedererlernen. Man kann es wiedererlernen. Es ist sicherlich so, viele sagen ja auch, und das ist auch richtig, dass Kinder besonders kreativ sind. Aber dann müssten wir auch da viele Nobelpreisträger haben, die sozusagen mit einem Kinderalter sozusagen dann in Schweden auftreten und erfolgreich sind. Es braucht aber ja neben der Kreativität noch irgendwie dieses, ich bin Profi in meinem Fach, 10.000 Stunden, 10 Jahre dran gearbeitet, wie auch immer. Einstein hat mal gesagt, sein Erfolgsrezept ist, er hätte sich diese kindliche Neugier behalten. Er verschweigt damit, dass er aber auch ein Profi in seinem Fach war. Das heißt, es braucht eben diese Balance zwischen Expertentum und diesem Freigeist denken und sich nicht eingrenzen lassen durch Konventionen.
Und ist das eine Fähigkeit, die wir heute mehr brauchen denn je? Oder war das vor 100 Jahren oder vor 500 Jahren schon genau das Gleiche? Ist das etwas, wo am Ende des Tages auch das gesellschaftliche Umfeld uns zwingt, immer kreativer zu werden, weil die Herausforderungen vielleicht immer größer werden?
Puh, ja, ich nehme das jetzt gerade so wahr, dass unsere Herausforderungen wirklich sehr, sehr dringlich sind und sehr groß sind.
Also Klimawandel.
Auch damit einhergehend wird es ja sozusagen soziale Reibungspunkte geben, weil es einen Kampf um Ressourcen vielleicht gibt oder um Lebensbedingungen. Also ich glaube, dass der Klimawandel und auch soziale Innovationen unbedingt nötig sind und wir eben ein neues Modell unserer Zukunft erarbeiten müssen. Ob das jetzt im Mittelalter schlimmer war oder weniger schlimm, das kann ich nicht beurteilen. Ich würde sagen, jetzt verglichen mal wie mit einer Situation vor 20 oder 30 Jahren, jetzt ist wirklich höchste Zeit, dass wir uns was Neues einfallen lassen. Und wir stecken in der Herausforderung, dass wir so hochentwickelte Systeme haben, deswegen ja auch immer die Mehrdeutigkeit oder diese Ambiguität der Dinge. Es ist eben ein verdammt komplexes System und da helfen uns einfache Botschaften überhaupt nicht weiter.
Es gibt ja Fridays for Future und als Derivat gibt es auch Creatives for Future. Glaubst du an so eine Bewegung, dass sich Kreative weltweit verbünden, um ein klein bisschen die Welt besser zu machen oder die Katastrophe abzuwenden?
Also ich glaube an diese Verbünde und ich finde das ganz wunderbar, was da passiert, war, dass auch diese Generation plötzlich sozusagen ein Gesicht bekommt mit einer Haltung auch, wofür sie einstehen wollen. Wie es dann gelingt und wie es dann weitergeht, das wird sich zeigen. Das wird womöglich nicht operativ umgesetzt werden können aus diesen Bewegungen heraus, aber was mit den Fridays passiert und den Creatives for Future und den Scientists for Future, denke ich, ist ganz wichtig, weil es erstmal eine Bewusstmachung ist. Wofür wollen wir jetzt einstehen und worum wollen wir kämpfen?
Apropos Bewusstmachung, du bist ja international auch unterwegs. Man muss wissen, du bist Ehrenprofessor an der Universität Hefei in der Provinz Anhui in China. Du bist ganz viel in Indonesien unterwegs und auch in vielen anderen Ländern. Gibt es eigentlich eine unsichtbare Verbindung der Kreativen in allen Ländern? Spürst du, dass ein indonesischer Kreativer eine gleiche Aura hat wie vielleicht jemand in China oder in Deutschland oder so? Gibt es so eine unsichtbare Normierung, die positiv auffällt?
Ja, in der Tat. Es gibt, ich glaube, dass wir Kreativen das Mystische in dieser Disziplin sehr mögen. Wir haben irgendwie, glaube ich, noch eine andere Wahrnehmungsgabe oder wir nehmen auf einen anderen Kanal noch die Dinge wahr oder denken viel verknüpfter und vernetzter und daraus entstehen kuriose Dinge, an denen wir dann so unsere Freude haben. Und diese Freude, die nehme ich doch auch in anderen Ländern und anderen Nationen so wahr, dass man, ob man sphärisch spürt oder mystisch spürt, weiß ich nicht. Es gibt ein Buch, Higgledy Piggledy Pop, There Must Be More Than Life, also es muss doch mehr als alles geben. Mhm. Das, finde ich, passt auch unheimlich gut auf die Kreativen zu, die immer auch der Überzeugung sind, wir können ja alles in Excel-Tabellen erfassen, zwischen den Zeilen steckt noch viel, viel mehr. Mhm. Und das reizt uns und das reizt uns auch international.
Mhm. Ich habe für mich schon in frühen Jahren von Michael Tschirner, großer Agenturmann, so eine Definition für mich immer im Kopf geparkt. Kreativität ist eigentlich nichts anderes als das immer wieder neue Verknüpfen von bereits Vorhandenem. Das heißt also, das klingt eigentlich relativ simpel. Ist das so eine Definition, wo du sagst, ja klar, das ist als Basisversion genau das Richtige? Oder würdest du da noch mehr definieren wollen, was jetzt so in so einem Formelversuch Kreativität ausmacht?
Nein, das passt schon ziemlich gut. Also das, gerade das Verknüpfen, das ist wichtig. Und natürlich tragen wir in uns die Erfahrung, die wir jeder Einzelne ja insbesondere für sich gemacht hat. Und das ist immer die Ausgangsbasis für dann die neue Idee, weil man daraus irgendwie das Material sozusagen liefert, um etwas verknüpfen zu können. Also von daher passt das sehr gut.
Aber die Challenge ist dann natürlich, und das ist vielleicht das, was viele dann nicht einlösen, man muss natürlich so viel wie möglich auf der Festplatte haben. Das heißt also, man braucht so viel wie möglich Vorhandenes aus Kultur, Wissenschaft, aus Grafik, aus Artwork, aus Wissenschaft, um das miteinander zu verknüpfen. Das heißt also, wir sind ja ein ewiger Staubsauger, um überhaupt dann verknüpfen zu können.
Richtig, genau. Deshalb zögerte ich auch eben bei diesem Zitat so ein bisschen. Das klingt so banal. Also ich muss ja nur verknüpfen mit dem, was ich schon mal irgendwo hatte. Manchmal ist es erstaunlich banal, aber dann ist ja die spannende Frage, wieso ist noch kein anderer drauf gekommen? Mhm. Weil es eben dann doch vieles gibt, was uns irgendwie im Wege steht. Also wir sehen den Stuhl immer als Stuhl, nie als Garderobe und nicht als Handtaschenhalter und schon gar nicht als Grabstein. In dem Moment, wo wir aber von solchen Fixierungen uns trennen können, werden wir schon kreativer. Und das andere, was du da nett mit dem Staubsauger beschreibst, ist, ja, tatsächlich, wenn ich mich anreicher mit unheimlich viel Optionen, dann habe ich einen größeren Vorrat, aus dem ich schöpfen kann. Deswegen ist die Aussage, Reisen bildet, die ist richtig und auch Mehrsprachigkeit bildet. Und daraus sozusagen erwächst ein Optionsraum. Und dann gibt es noch etwas, der präfrontale Kortex, also dieses Stirnhirn, hat man so in den 70ern, als man noch nicht so viel über das Denken wusste, hat man das immer den Zensor genannt. Der Zensor ist dafür da, zu entscheiden, was kommt überhaupt ins Bewusstsein, also in das bewusste Denken, also aus dem Unterbewusstsein hervor, um dann auch noch artikuliert zu werden. Also da gibt es sozusagen Zäsuren im Denken und auch im Artikulieren, die dann der Kreativität auch im Wege stehen. Mhm. Und jetzt die spannende Frage, wie schalte ich den aus? Und gut, da gab es dann Drogen vielleicht in den 70ern und man hat auch gemeint, dass psychische Erkrankungen Indiz sein können für kreative Personen, Schizophrenie zum Beispiel, Persönlichkeitsspaltung und. Das ist auch nicht so sehr von der Hand zu weisen. Auch meinetwegen ein Depressiver hat durchaus eben ganz besondere Fähigkeiten auf der kreativen Seite. Nur natürlich müssen wir irgendwie auf die Gesundheit der Leute dann achten und es irgendwie dann auch gut integrieren. Ne?
Und hast du denn einen legalen, gesunden Weg, ein System, wie du ja erfährst oder Erfahrungen sammelst oder in Anführungszeichen so viel wie möglich Einflüsse auf dich einströmen lässt? Ein Trick vielleicht?
Ja, ich würde schon sagen, also der eine Trick ist, ich sauge alles in Höchstgeschwindigkeit auf und ich habe, glaube ich, ein gutes Gespür, wann mich etwas einengt und wann es mich öffnet. Und es gibt Kunden, die mich briefen wollen und ich sage mir immer gerne, die briefen mich dann zu Tode, dann wird es einengend und ich merke, das sind alles Informationen, die werden mich nicht reicher machen und öffnen, sondern sie verschließen mich, sie verkleben quasi meine Synapsen und da gehe ich dann auch schnell in Abstand. Also ich glaube, ein Rezept ist das Gespür, wann reichert mich etwas an oder wann führt es zu einer Verstopfung.
Okay.
Und das andere ist, muss ich so lächerlich das vielleicht klingt, meinen Eltern sehr dankbar sein. Die haben es irgendwie geschafft und vermutlich wissen sie selber nicht, wie sie mir ein unglaubliches Urvertrauen mitgegeben haben. Mhm. Also ich habe das Gefühl, mir kann eigentlich nichts passieren, wenn ich neu denke. Und ich erlebe bei den Teilnehmern so in meinen Kursen oder Seminaren oder Workshops immer wieder, dass erstmal eine große Angst da ist, ob man das denn jetzt auch wirklich denken darf.
Mhm. Okay. Apropos denken darf und was Neues erfahren, du hast auch noch eine zweite Platte mitgebracht, die uns auch wieder einmal mehr auf der Festplatte vielleicht Bilder, Erinnerungen oder was auch immer mitgibt. Was ist das Schönes?
Ja, ich bin ja in Osnabrück sozusagen groß geworden und dann gab es da eine coole Diskothek oder Club, wie man auch immer das jetzt heute nennen mag, Hyde Park. Ja. Und da spielten dann Leute wie Hermann Broth auch mal oder. Und dann lief immer Carolyn Maas. Sitting in the Dark und man wusste jetzt, 15 Minuten gehören sozusagen die Tanzfläche mir. Letztendlich, Deep Purple war ja so ein bisschen dann auch vielleicht stumpf oder relativ simpel aufgebaut, so von den Strukturen her, bis auf vielleicht dann diese ganzen Soli der einzelnen Künstler da. Hier aber war es etwas, so eine gesamte Reise, ne? Also wo man so 15 Minuten irgendwie dann abdreht und auch da mochte ich dann eigentlich das, ich nehme mal an, in dem Stück so diese Improvisation da auf der Gitarre, also.
Und der Titel, ist der auch so ein bisschen so Sitting in the Dark heißt ja vielleicht auch so ein bisschen so, so raus aus dem Rampenlicht, eher so ein bisschen introvertiert als vielleicht jetzt so extrovertiert, steckt da auch so ein bisschen Gunnar der 80er Jahre drin?
Ja, auch noch der jetzigen Jahre. Also eigentlich mag ich mich lieber zurückziehen und für mich sein. Das mögen manche wahrscheinlich gar nicht so sehen, weil sie mich dann irgendwie als sehr präsent erleben. Manchmal gibt's auch sozusagen mit Kollegen oder Kolleginnen so diese Diskussion, weil ich dann eben in manchen Bereichen vielleicht so wie die Funktion des Außenministers habe. Mhm. Aber eigentlich muss ich da immer über meinen Schatten springen. Und ich mag das gar nicht. Ich würde lieber für mich sein und im dunklen, stillen Kämmerlein etwas
erfinden. Vielleicht designen, denn du bist ja selber Designer und du hast ja studiert, hier auch, muss ich jetzt mal kurz hier gucken, du hast 1983 bis 1990 hier an der FH Hannover auch selber studiert, bist also abgeschlossener Designer, hast dann selber ein Designbüro gegründet, schon 1988, das war noch während des Studiums sogar schon, mit ein paar Jungs zusammen, war da sehr erfolgreich, jetzt lehrst du ja das Thema Design. Jetzt kommt natürlich auch wieder so ein bisschen eine billige Frage. Was macht eigentlich gutes Design aus? Diese Frage ist wahrscheinlich ein bisschen billig, aber vielleicht relativiert sie sich heute anders als wie 1990. Was ist gutes Design?
Also erstmal die Frage kann man jeden Tag aufs Neue stellen, weil natürlich immer sich auch wieder was verändert. Letztendlich das, was Dieter Ramsper für Braun gesagt hat, gilt in den Grundzügen ja auch immer noch.
Das muss in den 50er Jahren gewesen sein.
Ja, genau, 50er, 60er Jahre, so die 10 Leitlinien für gutes Design, also so ganz grob Ökologie, Ökonomie, Sicherheit, Innovationshöhe, Ästhetik, Gebrauchsfunktion, Fertigungsgerechtheit, Materialgerechtheit. Das sind so die Kennzeichen für gutes Design. Letztendlich aber, ich habe dann so erst in der Ausbildung immer gedacht, okay, ich muss jetzt für 100% überall einstehen. Schafft man aber kaum.
Yeah.
Und wenn ich jetzt vielleicht italienische Produkte vergleiche mit deutschen, meinetwegen Alessi oder WMF meinetwegen, da muss man eben sehen, die einen setzen eben ihren Schwerpunkt auf diesen einen Kriterien, die anderen auf den. Und das macht dann auch die unterschiedlichen Präsenzen im Markt auch aus. Ich denke, heute muss sich der Produktdesigner oder muss gutes Design wirklich sustainable sein, also der Nachhaltigkeit irgendwie entsprechen. Viele vergessen dann, dass ein gutes Produkt auch einfach ein langlebiges Produkt ist. Yeah. Und das ist schon das Beste, was wir für sozusagen unseren Planeten tun können, indem wir die Dinge lange benutzen. Und wenn ich da so auf meine Lieblingsstücke schaue, dann sind das durchaus Sachen, die ich schon 20, 30 Jahre habe, für die ich aber auch tatsächlich mal viel Geld bezahlt habe und lange gezögert habe, ob ich mir das jetzt gönnen darf oder nicht. Und heute erfreut es mich eigentlich immer noch, dass ich sie habe.
Wie ist denn deine Meinung zu dem Thema, was man eigentlich heute noch alles designen kann? Denn viele tolle Sachen sind längst designt, sind vielleicht auch zu Design-Ikonen geworden. Ich habe sogar das Gefühl, dass eher es so einen Retro-Trend gibt, also dass viele Formsprachen der 70er oder 80er Jahre wieder en vogue sind. Kann man denn überhaupt alles noch designen oder ist das nicht endlos langweilig? ich greife mal das so, ich glaube, du hast das selber mal gesagt, muss man jetzt noch mal den 57. Föhn designen, wo man doch sagt, wir haben doch alle Föhne eigentlich der Welt schon erfunden.
Ja, die Frage kommt immer wieder, auch Kollegen von uns sagen das immer wieder, insbesondere wenn es um Alltagsobjekte geht oder Dinge des Hausgebrauchs. Da, wo es dann Maschinen gibt, soll das angeblich nicht mehr gelten. Letztendlich würde ich sagen, wie auch mit der Kreativität und den Fragen von damals und dem Verknüpfen von heute, morgen schon wird es wieder neue Techniken, neue Materialien geben, die es uns vielleicht erlauben, einen Stuhl zu entwickeln. Davon gibt es ja nun auch unglaublich viele. Einen Stuhl zu entwickeln, der eben langlebiger ist, der noch energiesparender produziert werden kann und der von daher dann eben ein sinnvoller Beitrag für unsere dingliche Umwelt ist. Das glaube ich schon. Dann muss man aber auch sehen, die Herausforderung im Produktdesign ist auch die, es gibt nicht mehr das singuläre Produkt, sondern die Produkte sind Teil eines Produktsystems. Denken wir an unsere Smartphones und die Apps dahinter, den App Store, die ganzen Services, die dranhängen, die Kopfhörer und. Also man muss doch sehr stark auch in Systeme und Strukturen denken. Und da wird es dann auch eine spannende Aufgabe für den Designer, der auf vielen Ebenen dann gefordert ist.
Gibt es eigentlich so für dich persönlich so, ja, wie soll ich sagen, Vorbilder? Also du hast eben gerade Stuhl gesagt, als Marcel Breuer im Bauhaus den Stuhl vielleicht neu erfunden hat oder du hast Dieter Rams als Braundesigner. Gibt es für dich selber eigentlich so Helden, wo du sagst, also wenn ich die nicht in meinem Leben kennengelernt hätte, dann wäre ich vielleicht gar nicht heute hier und wäre selber Designer geworden? Hm. Influencer sozusagen.
Ja, also eigentlich nicht. Jetzt lieferst du mir gerade mit der Frage, wen ich mal so getroffen habe, so ein paar, also so einen anderen Suchmodus. Mhm. Da fällt mir ein, dass ich mal Alessandro Mendini in Mailand traf. Ich finde jetzt die Objekte selber nicht wirklich so, dass ich sie sammeln würde, wobei sie wahrscheinlich einen hohen Wert haben dann aber auch. Aber er hat doch schon sehr neu gedacht und irgendwie radikal anders und er hat sich dabei wahrscheinlich selber nie in Frage gestellt. Mhm. Also diese Form von Sicherheit als Designer, die Dinge so auf den Markt zu bringen oder so, seine Ideen dinglich zu äußern, das finde ich schon mutig. Mir ist näher sozusagen von der Gestaltung ein Kollege Hannes Wettstein, der lange, leider viel zu früh verstorben ist, der, ich fand, eine unheimlich unaufgeregte Designsprache hatte, die ich schon sehr schätze. Und ich glaube auch eher das Leise. Vielleicht ist es auch das Design in dunklen Stimmen, stillen Kämmerlein. Ne?
Also es gibt ja auch Rockstars. Also Luigi Colani sozusagen ist ja wahrscheinlich der Rockstar der Designszene gewesen.
Ja.
Braucht diese Szene solche Helden, um der, ja vielleicht sogar auch um der Disziplin zu helfen in der Wahrnehmung und so ein bisschen Wertschätzung allgemein zu erfahren? Oder?
Ja. Also, ich bin selber, meine ich jedenfalls, kein Lautsprecher und ich mag auch solche Lautsprecher nicht, wie auch Colani es war. Ich mag die Attitüde nicht, die Haltung nicht. Das muss ich alles ablehnen. Auch Colani hat da unserer Zunft eigentlich wenig Gutes getan. Mhm. Aber ich muss auch sagen, was er plastisch geleistet hat und da so hervorbrachte, das war auch enorm. Und da finde ich immer, da tut es mir fast ein bisschen leid, dass dieses Werk eigentlich nicht so richtig strahlen kann, weil eben viele auch diesen anderen Menschen kennen und auch ablehnen dann. Ne? Und ich muss auch sagen, ich bin da irgendwie aber auch dann, weiß nicht, tolerant, gnädig, geduldig mit solchen kuriosen Menschen. Sie machen eben das Leben reich und toll und schillernd. Nur man darf sowas eben nicht einfach so pauschal als dann den Platzhalter für Design verstehen. Sondern es ist eine Rolle, die er da einnahm und die kann er pflegen und da kann man darüber reden. Aber es ist eben dann auch mehrdeutig und das, man muss genau hinschauen.
Das ist ja jetzt sozusagen tatsächlich aus dieser hardware-getriebenen Produktdesigner-Szene. Mittlerweile ist der Begriff ja doch relativ inflationär unterwegs. Oder andersrum gesagt, es gibt viele neue Disziplinen des Designs, unter anderem zum Beispiel Social Design. Also wie können wir unsere Gesellschaft designen im Sinne des Zusammenlebens, im Sinne des Miteinanders? Sind solche Designbegriffe für dich eigentlich noch nachvollziehbar? Oder sagst du, also da bekommt Design irgendwie eine Note, die kann ich eben nicht mehr nachvollziehen, weil es denn doch nur so ein Buzzword ist, was in so vielleicht neue Disziplinen nur reingeschrieben wird? Oder ist das wirklich ein Designprozess?
Nein, also ein Designprozess ist das nicht. Das Social Design kennzeichnet mehr die Haltung, wofür man einstehen will. Du hast ja eben so gesagt, ich bin vielleicht seit 10 Jahren Design Thinking Profi oder Spezialist. Dazu muss man wissen, eigentlich hätte das deutsche Industriedesign schon immer irgendwie Design Thinking gemacht. Und als Design Thinking aufkam, wollte man sich sozusagen dieses Marketing-Schlachtrufs nicht bedienen. Also auch diese klassisch deutsche Industriedesigner-Zunft hat gesagt, ach, das machen wir schon immer, das müssen wir gar nicht, diesen Begriff so verwenden. Man muss dann aber sagen, Design Thinking hat es geschafft, deutlicher in der Wirtschaft anzukommen oder jetzt ja auch Teil der Innovationsmanagement-Norm zu sein. Also der Begriff hat tatsächlich etwas geschafft, was das Industriedesign so eigentlich nicht geschafft hat.
Okay.
So ist es dann auch mit Begrifflichkeiten wie Social Design. Da kann man jetzt sagen, das lehne ich erstmal ab, weil das brauche ich alles nicht. Industriedesign war schon immer eine soziale Disziplin, weil wenn wir die gleichen Schuhe tragen oder das gleiche Motorrad fahren würden, meinetwegen, dann verbindet uns das eben schon mal. Auch das ist ja eine soziale Dimension dann im Design. Und natürlich können wir Dinge entwerfen, die auch sowieso der Gemeinschaft und einem gemeinsamen Leben auf diesem Planeten irgendwie gut tun würden. Das alles ist Social Design, das alles war immer auch ein Anspruch des Industriedesign. Aber ich finde es nicht schlimm, wenn man jetzt sozusagen diesen einen Aspekt auch mal begrifflich nochmal hervortut und sagt, dafür stehe ich ein, um mich etwas besonders zu markieren.
Welche Disziplin ist denn für dich die Königsdisziplin des Designs? Also ist das dem Ursprung folgend tatsächlich so das industrielle Produktdesign? Oder würdest du sagen, naja, es gibt mittlerweile tatsächlich so viele neue Entwicklungen, wo vielleicht noch mehr ultimative Herausforderungen, Rahmenbedingungen, Themen zu erfüllen sind?
Also für mich ist es der kreative Teil der Arbeit. Das ist für mich die Königsdisziplin, weil es so verdammt schwer ist, auch gerade in eingefahrenen Branchen noch etwas Neues zu finden. Dann ist es eigentlich egal, in welcher Branche man sich bewegt.
Also ich weiß nicht, ob du neulich gesehen hast, Elon Musk hat ja neulich ein neues Fahrzeug vorgestellt.
Ja,
und das wird im Moment so ein bisschen gehypt im Sinne von, das ist jetzt überhaupt gar nicht mehr das Autodesign, was wir kennen. Es sticht so raus. Ja. Ist das jetzt der Zaubertrick, zu sagen, guck mal, ihr alle seid Autodesigner, ihr könnt euch alle hinlegen. Ich mache jetzt mal ein Auto, das sieht aus wie ein Kampfjet und bums, bin ich sozusagen der Innovator.
Ja. Ja, also das ist schon ein genialer Wurf. Also ich habe es mir jetzt noch nicht proportional genau angeschaut und man muss es mal wirken lassen, auch sozusagen in echt. Da kann man sicherlich gestalterisch auch dies und jenes dran aussetzen. Aber weswegen es genial ist, ist, er hat ja mit der Einführung eigentlich seiner e-mobilen Flotte, hat er ja bewiesen, ich kann Sportwagen, ich kann sozusagen Luxusklasse und ist quasi in bestehende Märkte eingedrungen mit der Neuerung der E-Mobilität. Mhm. Wenn jetzt hier deutsche Automobilkonzerne nachziehen, dann werden sie genau das ja auch weiter bedienen. Also er braucht die neudeutsche Uniqueness, er braucht irgendwie die Einzigartigkeit und er muss seine Marke auch dinglich irgendwie neu definieren und weiter definieren. Ob das diese Form haben wird, das ist, glaube ich, fast egal. Es ist erstmal ein Zeichen, er steht für das radikal andere. Und von daher, glaube ich, ist das erstmal ein guter und richtiger Wurf. Auch wenn die geworfene Eisenkugel erstmal Scherben
hinterlässt. Der Cybertruck heißt es, glaube ich.
Ja.
Es gibt tatsächlich auch schon erste Spotting-Videos, wo in L.A. die Karre gesichtet worden ist.
Ja.
Zeit für eine neue Platte, die auch mit dem Thema Mensch-Maschine gut zu tun hat.
Ja, richtig. Sehr gut. Ja, Kraftwerk, Mensch, Maschine. Also da muss ich sagen,
Die Roboter,
Autobahn, ich habe das in den 70ern, da habe ich ja ein Stückchen noch in irgendwie Deep Purple und Caroline Maas gehangen, war sozusagen in der Adoleszenz irgendwie unsicher, wer
auch
bin ich eigentlich?
Alles ja analog, ne? Also richtig Gitarren und so?
Ja, alles
jetzt
analog.
Kommen auf einmal Kerle
und dann kommt sowas und in meinem Umfeld wurde das eigentlich irgendwie abgelehnt. Was ist denn das für ein Quatsch und so, nicht? Also auch vielleicht meine Eltern haben das überhaupt nicht verstanden. Und ich fand immer, wenn etwas so verurteilt wird, wieso eigentlich und wo ist denn jetzt so die Qualität da drin? Und ich dachte es schon, irgendwie neu gedacht. Und ich muss sagen, der Respekt ist eigentlich mit jedem Jahrzehnt gewachsen. Also ich höre das heute tatsächlich noch oft und finde das unglaublich, was die damals gemacht haben, was das für eine Tragweite hatte.
Also nicht nur im Sound, sondern sie haben ja auch Deutsch, ne? Meistens gesprochen, ehrlich gesagt, so richtig gesagt ja. War das ja gar nicht.
Das war ja auch ungewohnt.
Dass das Wort Autobahn oder Computerliebe oder das Modell, also was nicht alles so war.
Ja.
Also kreative Leute.
Sehr kreativ. Von der Performance auch heute so auf den Konzerten und so weiter finde ich das sehr konsequent, sehr radikal gemacht. Und eigentlich unglaublich, mit welcher Weitsicht die auf sozusagen ein neues Medium aufsetzten und damit Musik generierten und ja im Grunde genommen heute so das Role Model sind für Elektromusik. Mhm. Und das finde ich wirklich echt eine Leistung.
Du hast gerade ein tolles Stichwort genannt, Weitsicht. Ich will mal ein bisschen auf das Thema soziale Innovation kommen. Du hast es vorhin auch schon erwähnt. Soziale Innovation will ja immer ein bisschen mehr. Nicht nur irgendwas verkaufen, was gut designt ist, also was so im Sinne des kommerziellen Designs eine Rolle spielt, sondern hier geht es ja tatsächlich darum, soziale Innovation, Gesellschaft zu verändern, miteinander zu prägen, dabei aber natürlich auch Entrepreneurship, also will heißen, dem Thema Gründung und Startup entgegenzukommen. Was ist eigentlich der Grund, warum unsere Gesellschaft soziale Innovation braucht? Ist das ein Thema, was in ein Vakuum stößt, weil wir tatsächlich in der Gesellschaft so viele Themen haben? Oder ist das einfach ein Trend, weil man einfach mal wieder einen neuen Trend braucht?
Nein, das glaube ich nicht. Also ein Trend wäre ja auch kurzlebig und wird irgendwann wieder verschwinden.
Ja,
ich
darum glaube, das Thema Weitsicht. Ja, also dass das
ich glaube, da
nachhaltig
ist. Das wird eine lange Phase sein oder das sind für die nächsten Dekaden unsere Herausforderungen. Und da gibt es für mich zwei Treiber. Das eine, wir sind in einer hier in Deutschland ja alternden Gesellschaft. Also der demografische Wandel wird dazu führen, dass wir mit körperlichen Versehrtheiten zu tun haben, dass wir irgendwie dennoch selbstbestimmt und sicher leben wollen, möglichst lange eigenständig. Und das hat dann einen Einfluss
natürlich. Die Babyboomer,
also die Babyboomer-Generation, also genau mein Jahrgang eigentlich, wird in 10, 15 Jahren pensioniert werden. Und wir werden dann Produkte brauchen, die es womöglich noch gar nicht gibt.
Also aber warum brauchen wir die, wenn ich da mal direkt fragen darf? Weil unsere Väter oder unsere Großeltern haben die ja auch nicht gehabt. Also brauchen wir die tatsächlich oder ist das eher so ein bisschen, es wäre schön, wenn wir sie hätten?
Ja, gut, die Zeiten ändern sich. Ja. Ich habe gerade einen Studierenden, der die Steckdose verbessert für also genau die Klientel.
Ja.
Und wenn man sich mal vorstellt, wie man jetzt irgendwie den Stecker einer Leuchte hinter der Kommode reinstecken will, dann ist das für uns schon ziemliches Gefummel.
Mhm.
Und wenn man sich dann überlegt, der Mensch hat vielleicht gerade irgendwie eine Parkinson-Erkrankung und hat gerade die zittrigen Hände, wie soll der denn den Stecker in eine Steckdose bekommen? Damals, die Leute mussten gar nicht so viel Stecker stecken, wie wir heute stecken müssen.
Mhm.
Ob nun USB-Stecker oder HDMI-Kabel, die müssen alle immer irgendwie wo reinpassen. Da hat sich eben die Welt verändert und wir gehen erstmal, dass ja auch alles fast junge Entwerfer sind, die zwischen 20 und 50 sind oder 60, die entwerfen so, dass der normale, das möchte ich gar nicht sagen, aber dass der Mensch erstmal das gebrauchen kann. Aber wie er es gebrauchen kann, wenn er gar nicht so gut sieht und hört und fühlt und zittrig ist oder auch einfach nur müde ist, damit beschäftigt man sich nicht. Und auch meine ja doch jungen Studierenden, die wollen sich dem erstmal nicht stellen, weil es ja auch immer Beklemmungen auslöst. Das heißt, demografischer Wandel fordert sehr viele neue Produkte am Markt. Der Fachbegriff da ist ja Universaldesign. Da haben wir in Deutschland auch jemanden, der sich da hervorragend drum bemüht, dass diese Sparte unserer Disziplin populär ist und wird. Der andere Treiber ist, das ist vielleicht auch ein bisschen weit hergeholt, aber setzt letztendlich bei Fridays for Future auch wieder an. Ich denke, dass wir schnellstens lernen müssen, wieder eine Gemeinschaft zu werden. Dass sozusagen so Abspaltungstendenzen mancher Populisten oder America's First und so weiter nicht funktionieren werden, weil wir alle auf diesem einen Planeten leben. Das heißt, wir müssen irgendwie einstehen für diese Erde, auf der wir sind. Und da tun wir nur gut, wenn wir wieder sozusagen achtsam mit Mensch und Menschheit umgehen. Und das ist dann eine andere soziale Dimension, dass wir über die Umwelt, die wir da gestalten, doch auch zusammenkommen und gut zusammenkommen.
Und gibt es denn so einen, ja, so einen Tipp oder so eine, vielleicht sogar eine Herausforderung, die du formulieren würdest, was eigentlich jeder oder jedes Unternehmen tun müsste, tun sollte, tun dürfte, tun könnte, um dieses Ziel zu erreichen? Also müssen wir in unserem privaten Leben eigentlich ein bisschen anders umdenken, müssen Unternehmen sich die Frage stellen, wie geht es eigentlich weiter? Also wo ist so der Impact? Wo würdest du das am stärksten empfinden? Können wir alle jetzt irgendwie auch was tun? Also ich meine, wir können auf die Straße gehen und können sagen, hier Fridays for Future, das machen die Jugendlichen oder was machen die Kinder. Die Unternehmen haben ihre CSR-Programme und haben idealerweise auch nachhaltige Produkte. Die Frage ist nur, reicht das? Oder muss es nicht noch mehr?
Reicht nicht, nein. Ich würde sagen, hütet euch vor einfachen Fragen und einfachen Antworten oder vor schnellen Fragen und schnellen Antworten. Wir sind immer noch in so einer Kultur der Antwortgesellschaft, so schnell die Antworten liefern. Ich glaube, das tut uns nicht gut. Dann denke ich, da ist aber ja auch die Wirtschaft jetzt, glaube ich, auf einem Weg hin, Stichwort Werteallianz. Man sollte sich seiner Werte und auch seiner Verantwortung für die Welt und die Umwelt gewahr sein und dann eben seine Beiträge entsprechend liefern. Also das wirtschaftliche Agieren kann nicht nur bedeuten, Wachstum, mehr Kapital, mehr Arbeitsplätze schaffen, sondern man muss sich da einer erweiterten Verantwortung auch als Unternehmen irgendwie bewusst werden.
Du bist ja jetzt gefühlt seit über 25 Jahren, so würde ich mal sagen, in der Lehre, ne? Hast mehrere tausend Studenten wahrscheinlich auch so auf den Weg geschickt. Ist eigentlich die heutige Generation der Studenten, die bei dir Kreativität Design, ist das ein anderer Schlag Mensch oder ist das einfach nur 25 Jahre später? Oder haben heute die Jugendlichen eine andere intrinsische Motivation, mit dem Thema, zum Beispiel mit sozialer Innovation, tatsächlich die Welt ein bisschen zu verändern? Und vielleicht vor 25 Jahren wollten die Leute nur schnell reich werden. Weiß nicht, gibt es da einen Unterschied heutzutage?
Ja, ich bin immer vorsichtig mit so einem Verurteilen der Generation. Es gibt sicherlich Unterschiede. Das eine, also wie sie zum Beispiel ankommen bei uns. Also muss man dazu auch wissen, wenn ich mich jetzt zu den Generationen äußere, dann tue ich das natürlich in puncto der kreativen Nachwuchskräfte und Nachwuchsgeneration, die schon immer auch ein soziales oder ökologisches Interesse hatten und sich natürlich gefragt haben, mit welchem Recht leben wir so, wie wir eigentlich leben und beuten andere Länder aus. Das war eigentlich schon immer so. Vielleicht nicht mehrheitlich, weil andere eben auch einfach liebend gerne ein Auto designen wollen und so schnelle Sportkarren ganz toll finden. Das gab es auch. Was ich vielleicht mehr und mehr so wahrnehme, es scheint eine Herausforderung zu sein, verknüpft zu denken angesichts der Komplexität der Dinge und da nicht einzuknicken. Also wir hatten kürzlich ein Design Thinking zum Thema, wie kann ich jetzt so Kaffeebecher in der Mensa weniger verbrauchen an Pappkaffeebechern, wie kann ich dem neu begegnen, und man kam mit einfachen Formeln, Bambusbecher und so weiter an und hat dann aber erstmal verstehen müssen, wie komplex das ist und dass diese ganz einfachen Botschaften eben nicht funktionieren. Sie gehen da raus mit der Lehre, okay, in kleinen Schritten, ich versuche irgendwie mit meinem Vermögen beizutragen, dass die Welt nicht ganz so schnell kippt. Und das, würde ich sagen, ist auch jetzt dank Greta ein Merkmal dieser Generation, die ich da so habe.
Und glaubst du denn, dass Kreativsein, also diese Attitüde, heute so in diesem Zeitalter von Transparenz und Selbstdarstellung, also über soziale Netzwerke oder sogar smarte Tools, die dir eigentlich relativ schnell versprechen, hier, guck mal, da kannst du relativ schnell kreativ sein, ist eigentlich Kreativität heute leichter oder schwieriger geworden? Also früher hast du einen Block und Bleistift gehabt, muss es dann irgendwie kreativ sein. Heute hast du smarte Notebooks, hast Wikipedia, hast die ganze Welt, hast Kameras, wo früher alle nur von geträumt haben.
Ja, also ich nenne das gerne dann so die Performance-Qualität, die ist natürlich besser geworden. Ja. Ich will nicht sagen, dass es leichter geworden ist, weil man muss die Tools auch alle beherrschen.
Ja.
Und da haben wir ja auch High-End-Tools, wenn man so will. Es gibt schon auch so pfiffige Talente, die sich so ganz einfacher Tools bedienen, die dann einem schnell was vorgaukeln und den schönen Schein sozusagen abfeuern. Das entlarvt sich aber meist recht schnell und das merken die dann auch. Also wir haben mehr Werkzeuge, die machen, also die entsprechen auch heutigen Bedürfnissen, so muss man es vielleicht sagen. Ich glaube, der Student ist heute mehr denn je gefordert, für sich klar zu kriegen, wofür stehe ich ein und wie sortiere ich das eigentlich, was da alles auf mich einprasselt. Da war vielleicht die Welt in den 80ern noch einfacher. Ne?
Okay, die Welt in den 80ern ist nicht unbedingt deine letzte Scheibe?
Nein, Saint-Germain, Tourist. Wenn ich zu Deep Purple den Bogen schlagen will, dann wären das irgendwie diese Soli oder das, weiß ich, das sich verlieren in den Tönen. Also das kann ich bei kreativer Arbeit eigentlich rauf und runter hören. Mhm. Oder wenn ich auch gar nicht mehr weiß, was ich hören will, dann kommt die wieder raus.
Also aber das fließt ja die elektronische Musik auch wieder so ein bisschen von Kraftwerk mit ein, würde ich sagen. Da schließt sich vielleicht auch so ein bisschen der Kreis. Ja. Also im Sinne deiner musikalischen Reise. Ich würde mit dir gerne noch mal so ein bisschen in die Zukunft gucken und ein Thema anschneiden, wo ich weiß, dass du da dich mit beschäftigst, weil am Ende des Tages kommen wir ja alle nicht drum rum. Und zwar künstliche Intelligenz.
Ja.
Das heißt also, eigentlich sagen wir ja, wenn die Maschinen die Arbeit machen, weil die algorithmisch das alles dann so können, dann bleiben nur noch unsere menschlichen Fähigkeiten, Empathie, Kreativität und auch Kritikfähigkeit. Nun ist das aber so, dass diese künstliche Intelligenz tatsächlich immer schlauer, immer schlauer, immer schlauer wird. Und es gibt natürlich auch Leute, die schon von künstlicher Kreativität sprechen. Das scheint jetzt genauso vielleicht auch so eine Vision oder meinetwegen auch Horrorvision zu sein. Wie stehst du denn zu dem Thema, dass da die Maschinen lernen und uns irgendwann im Sinne ihrer Fähigkeiten weit überlegen sind? Und welche Rolle spielen wir dann noch, beziehungsweise welche Rolle spielt dann Kreativität?
Ja. Also ich finde das Thema super spannend. Ich bin da auch, begegne dem Ganzen auch sehr, sehr offen. Habe bei mir smarte Leuchten und so weiter installiert und finde das einfach ein Wahnsinnsabenteuer, vor welchen Herausforderungen man dann so steht und wie auch dann mal wegen meiner Familie damit so umgeht. Beim Thema der künstlichen Intelligenz und sozusagen was passiert mit der Kreativität, dazu muss man wissen, das kreative Denken sollte man ja zweiteilen in ich produziere Masse und danach wähle ich aus. Ich glaube, beim Masse produzieren kann die künstliche Intelligenz uns helfen. Sie kann ganz schnell Masse generieren. Die wird sehr schnell Wortgeschöpfe für den neuen Keksriegel oder sowas hervorbringen. Aber die Auswahl, die muss immer noch getroffen werden. Die künstliche Intelligenz kann womöglich dann auch einen Abgleich herstellen und sagen, wenn diese Namen funktionieren da am besten, also müsste es diese Auswahl sein.
Ja.
Aber ich glaube, bei sozusagen dem empathischen Beurteilen und dem bewussten Auswählen wird uns die künstliche Intelligenz nicht helfen können. Das wird nach wie vor der Mensch machen müssen, denn es muss ja mehr als alles geben. Da wird irgendwas dazwischen sein, was man nicht in Algorithmen abbilden kann.
Das wäre dann aber auch im Umkehrschluss auch eine neue große Jobchance. Denn wenn die Maschinen sich im Sinne dieser ritualisierten algorithmischen Mustererkennungen und was auch immer da so abarbeiten, dann haben wir ja mehr Zeit oder andersrum gesagt, unsere Arbeitswelt wird sich verändern. Ist das auch ein Credo, was du sagst, Leute, studiert oder macht mehr kreative Jobs, weil das sind die Jobs, mit denen ihr zukünftig euer Geld verdienen werdet?
Das würde ich sagen, ja. Also ich glaube, Kreativität wird noch unglaublich boomen. Das wird hier das Jahrhundert der Kreativität sein.
Ja, das ist ja schon mal eine Ansage, das Jahrhundert der Kreativität.
Ja.
Wird man damit reich werden können? Das ist ja vielleicht auch noch mal eine legitime Frage. Oder werden Kreative denn doch immer so ein bisschen am berühmten Hungertuch nagen, weil das dann schon wieder wie bei den Künstlern ist? Man hat leider nicht erkannt, wie kreativ sie waren.
Ja, sagen wir so, also wenn Sie einen guten Entrepreneurship-Trainer hatten, dann werden Sie davon noch leben können.
Ja.
Leider Gottes waren Kreative oder sind Kreative häufig ja sowas wie Hofnarren. Mhm. Und ich muss selber auch sagen, mich langweilen Zahlen und mich langweilt auch das Geld. Mhm. Also das ist etwas, das interessiert mich eigentlich so gar nicht. Manchmal dann vielleicht auch zu meinem Leidwesen. Mhm. Von daher muss da der Kreative so ein bisschen aufpassen. Mhm. Der möchte gerne diese reichhaltige Welt, der hat so viele Ideen, der will sich mit Zahlenwerken nicht beschäftigen, das engt ihn ein.
Mhm.
Aber ich glaube, dass diese Fähigkeiten des Kreativen noch viel mehr benötigt werden.
Und was ist die Währung des Erfolges für den Kreativen, wenn es nicht die Zahlen sind? Ist das ein Gefühl oder ist das Befriedigung oder was spürt der erfolgreiche Kreative?
Also von außen herangetragen, würde ich sagen, ist die Währung dann die Einzigartigkeit. Mhm. Also wie neu ist die Idee, wie einzigartig ist es gedacht?
Ja.
Nicht? Wie neu war das hier und welche Gültigkeit über die Jahre hat es? Der Innovationsgrad eben. Ich würde sagen, die innere Währung in der Disziplin ist eben die Fantasie. Also die Fantasie ist so weit, die hört nicht auf. Das ist, man kann nichts beschränkt ein. Es geht immer weiter.
Ja.
Und das ist etwas, was einfach nie endet. Und das finde ich persönlich ganz, ganz herrlich und wunderbar.
Steilvorlage für unseren letzten Part. Wir fliegen zusammen in das Jahr 2025. Das ist jetzt nicht mehr so weit weg. Man kann sich das schon so ein bisschen vorstellen. Ich sage einen Satz und du vollendest ihn einfach spontan.
Okay.
Kreativität wird im Jahr 2025
die wichtigste Eigenschaft für unsere Kanzlerin oder Kanzler.
Sehr gut. Studieren wird im Jahr 2025
von Dauer sein.
Gut. Im Jahr 2025 wird Design
mehr an Akzeptanz gewonnen haben.
Ja, da gehe ich auch von aus. Soziale Innovation wird 2025
in den Startlöchern stehen.
Ja. Okay. Und der letzte, vielleicht der schwerste. In 2025 werde ich
mich daran erfreuen, was meine Studierenden alles so umsetzen.
Da bin ich mir ganz sicher. Und du hast ja so viele Tausende, die da einlösen können, die bei dir den Weg in das Design und in die Kreativität gefunden haben. Vielen Dank, dass wir diesen Weg mit dir mal 45 Minuten haben teilen dürfen. Schön, dass du da warst, lieber Gunnar.
Gerne.
Vielen Dank. Und wenn Sie auch daran Spaß gehabt haben, dann schalten Sie einfach das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Vinyl Talk im Überblick.